Herzlichen Dank für die Einladung. Ich finde es schön, wenn Menschen sich, KollegInnen sich für das Zusammenspiel zwischen Psychotherapie und christlichem Glauben interessieren. Ich habe 1998 meine psychologische Doktorarbeit publiziert, wo es um Grundmerkmale der Religionspsychologie ging. Ich selber verstehe mich als Religionspsychologen, habe Psychologie studiert und danach die Psychotherapeutenausbildung gemacht, tiefenpsychologisch fundiert und bin seit 1999 approbiert. Und das Thema hat in den letzten 20 Jahren an Fahrt gewonnen. Es gibt viele junge Leute jetzt auch, die zu diesem Thema arbeiten, Masterarbeiten schreiben, Doktorarbeiten schreiben. Das finde ich wichtig, ist überfällig. Deutschland ist da rückständig. Andere europäische Nachbarländer haben Lehrstühle für Religionspsychologie, Deutschland nicht. Also insofern freue ich mich über die Resonanz und will jetzt, genau, bin halbtags tätig bei der Evangelischen Kirche in einem Institut für Weltanschauungsfragen, wo es um neue religiöse Bewegungen geht, was man früher Sekten nannte, aber eben auch Spiritualisierung auf dem Therapiemarkt, spirituelles Coaching und so. Und in der anderen halben Stelle bin ich eben niedergelassen in einer Praxisgemeinschaft, alles Christinnen in Berlin. Und dieses Zusammenspiel zwischen Theorie und Praxis finde ich anregend und würde jetzt einfach starten mit dieser sehr zugespitzten Frage, die aber finde ich sehr wichtig ist. Denn eigentlich sind wir ja von unserer Berufsethik für Abstinenz und Neutralität verpflichtet. Das ist ein Faktum. Andererseits haben Patienten spirituelle Bedürfnisse. Sie wollen ihre Sinnfragen klären, und das ist eine Spannung. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Man fühlt sich ja oft auch, wenn man mit so viel Leiden oder Fragwürdigen konfrontiert wird, überfordert. Und viele Therapeuten nach ein paar Jahren Berufstätigkeit kommen an ihr Limit. Und woher nehme ich die Hoffnung, wenn ich mit so einer massiven Ratlosigkeit und Überforderung seitens der Klienten konfrontiert bin? Ich glaube, da ist Psychohygiene ganz wichtig. Ich habe drei Abschnitte in meinem Vortrag vorbereitet und stelle fest, dass Existenzfragen, Sinnkrisen auch heute noch im 21. Jahrhundert aktuell sind und frage dann, ja, wie können wir als Psychotherapeutin mit diesen großen Menschheitsfragen umgehen? Und dann präzise im dritten Teil nochmal das Thema jetzt des Abends. Was heißt das denn jetzt konkret in der psychotherapeutischen Praxis? Karl Jaspers, Psychiater, Philosoph, hat die Grenzsituation geprägt. Das heißt, wir kommen unweigerlich an Grenzen des Daseins. Und klar, ich bin gebildet, ich habe Strategien, ich habe Tools, ich habe ChatGPT, aber auch künstliche Intelligenz und die klügste Mathematik oder Strategie kann mir an gewissen Problemen nicht helfen, sie zu lösen. Denn es gibt Erschütterungen, die mich total irritieren, die mir den Boden unter die Füße wegnehmen. Was mache ich dann? Wir haben das in der Pandemie erlebt. Hätte ja keiner gedacht, dass wir zu Hause bleiben und was das alles verändert hat. Die Klimakrise, das fängt ja erst an oder wir stecken drin. Krieg ist auch bedrohlich nahe gekommen. Und individuell natürlich, wenn ein nahestehender Mensch stirbt, wenn ich selber auf einmal eine schlechte Diagnose bekomme, psychisch krank werde, wenn ich umziehe, Trennung. Also solche Grenzsituationen sind bekannt und das verunsichert mich. Das gibt auch stellt die Frage nach dem Sinn, warum ich, warum habe ich das jetzt, habe ich was falsch gemacht? Diese Grenzsituationen haben neues psychologisches Interesse hervorgerufen, weil da auch die rationale Psychotherapie an ihre Grenzen kommt, weil es da eben keine objektiven Lösungen gibt. Das kann ich ja nicht mathematisch erklären oder auch da eine Strategie finden. Irvin Yalom, Begründer der existenziellen Psychotherapie, hat das ganz schön, finde ich, auf den Punkt gebracht, weil manche Laien treten ja auch an die Psychologie heran oder Psychotherapie und sagen, ja, da gibt es doch Lösungen und wir finden einen wissenschaftlich überprüften, eindeutigen Weg zur Lösung. Yalom ist da sehr viel entspannter und ja, auch vielleicht, ich würde schon sagen, realistischer. Es gibt Absurditäten, es gibt das Tragische, das Unberechenbare, und man kann viel machen, aber man kann nicht alles verstehen. Es gibt keine höhere Gerechtigkeit und selbst die Klügsten stolpern irgendwo, vergessen was. Es gibt viele Fragen, auf die keine Antworten da sind. Ich würde schon sagen, der Mensch ist ein Wesen, was Bedeutung braucht. Das Sinnbedürfnis ist ein anthropologisches Merkmal. Und spätestens mit der Tatsache, dass mein Leben begrenzt ist, dass ich irgendwann nicht mehr da sein werde, dass alles vielleicht verloren ist. Ja, was bleibt denn dann von mir? Was habe ich falsch gemacht? Was ist Zufall? Darauf gibt es keine eindeutigen logischen Antworten. Und Therapeuten, die ja eigentlich angetreten sind, Lösungen zu finden, sind gerade bei diesen existenziellen, spirituellen Themen unsicher. Und es ist so ein bisschen übertrieben, da gibt es kein Behandlungsmanual für. Es stimmt, wir kommen da an unsere Grenzen. Noyon und Heidenreich haben eine schöne Zusammenfassung geschrieben, wie man mit existenziellen Fragen umgeht, weil da kommen die kommt die eigene Weltanschauung, das eigene Wertesystem ins Spiel. Und sie nennen das reflektierte Neutralität. Vor allen Dingen muss ich selber erstmal wissen, wie ich auf diese großen Menschheitsfragen reagiere, wie ich mit dem Unverfügbaren, mit dem Tragischen und Absurden der Welt umgehe. Und dann sitzt mir eine Person gegenüber, wo ich hinschauen kann. Ja, wie macht das denn mein Gegenüber? Und was an dem, was sie bisher konstruiert hat, wie sie sich selber versteht, wie sie die Welt deutet, was daran ist lebensdienlich, zukunftsgewandt, optimistisch, konstruktiv? Und was ist vielleicht auch lebensfeindlich? Was ist destruktiv? Was ist negativ? Emotional ausgeprägt. Und ich finde das eine ganz spannende und sehr befriedigende Tätigkeit, mit einem Gegenüber zu erkunden, was könnte denn in ihrem Leben Sinn machen? Was könnte in ihrer Situation Sinn machen? Das ist also ein Untersuchungsraum, den ich betreten darf. Die Patienten bringen einem großes Vertrauen entgegen. Und haben natürlich auch sehr hohe Erwartungen. Da sitzt jetzt eine Expertin, ein Experte, der weiß, was das Leben sinnvoll und zufrieden macht, weil er ist ja studierter Psychologe, Psychotherapeutin. Und dann kommen die existenziellen Fragen, die Religion, der Glaube, spirituelle Erfahrung dazu, die gerade bei der Sinnfrage natürlich eine Rolle spielen. Und da finde ich es wichtig, sehr bescheiden zu sein und sich klar zu machen, in diesem Bereich der Weltanschauung, der Sinndeutung gibt es keine objektive Wahrheit. Die Religionspsychologie klammert die Wahrheitsfrage aus. Ob Gott existiert oder ob Gott nicht existiert, das ist nicht die Frage und das kann auch ein Psychotherapeut nicht beantworten. Er kann es als Mensch beantworten und sagen, ich habe Erfahrung gemacht, ich habe verschiedene Dinge ausprobiert und bin für mich persönlich zum Schluss gekommen und zum Ergebnis so und so. Aber das müssen Sie selber ausprobieren. Ich kann diese Frage nicht für Sie beantworten. Und bitte prüfen Sie es selber. Das ist eine ganz höchstpersönliche, individuelle Entscheidung, sondern ich suche selber nach Sinn, und mein Gottesbild, meine Gotteserfahrung haben sich im Laufe meines Lebens auch verändert. Ich habe vor 10 Jahren anders Gott erlebt und anders über Gott gedacht und geredet, als ich es vielleicht heute tue. Und da kommt die therapeutische Beziehung ins Spiel, dass man da durchaus transparent ist, aber auch zurückhaltend und nicht sagt, ich weiß, ich weiß, wie es ist, ne? In diesem Toolbuch über existenzielle Fragen und Lebenssinn von Therapietools von Chmielewski und Hanning, finde ich, haben Sie schön diese 5 Positionen zum Lebenssinn unterschieden. Sie sprechen von einem kosmischen Sinn auffindbar. Das wäre sozusagen ein gläubiger Mensch, der sagt, es gibt Gott, ich habe ihn gespürt, ich habe ihn, ich verstehe, was Gott von meinem Leben will. Es gibt Zweifler, die das unergründlich finden. Es gibt Leute, die selber sich ein Weltbild zusammenschustern. Es gibt Leute, die sagen, dass die Frage ist unlösbar. Ich beschäftige mich nicht so intensiv damit. Oder die sagen einfach, nein, das Leben ist sinnlos. Solange mein Herz schlägt, versuche ich zufrieden zu sein. Und wenn das Herz aufhört zu schlagen, dann war es das. Und damit müssen wir im Praxisraum umgehen und sagen, es gibt da eine Palette von Antworten. Aber es ist wichtig, die beim Gegenüber zu wissen. Aber bei uns, für mich ist es einfach, es steht ja CTBZ, Christliches Therapie- und Beratungszentrum. Da steht im Titel unseres Therapiezentrums schon das Christlich drin. Ich finde es hilfreich, wenn Therapeutinnen das nicht verschweigen, sondern an der Stelle transparent sind. Und in USA ist das, glaube ich, noch sehr viel mehr verbreitet als bei uns. Da steht eben die therapeutische richtig, ob man systemisch orientiert ist oder analytisch oder verhaltenstherapeutisch, kognitiv oder was auch immer. Und aber auch buddhistisch orientiert, muslimisch praktizierend, christlicher Therapeut. Also die Amis sind da an der Stelle viel entspannter und sagen, es ist ein Faktor der therapeutischen Vertrauensbeziehung, wenn ich diesen wichtigen Bereich des Lebens von Anfang an transparent mache. August Flammer, ein Berner Religionspsychologe, finde ich, hat das schön definiert. Sozusagen jetzt auch aus einer funktionalen Sicht. Religion leistet die Funktion, eine Lebensdeutung und Weltanschauung zu konstruieren, mit der das Schicksalshafte und Zufällige der menschlichen Existenz überwunden werden kann. Also wir mögen Zufälle und das Schicksal nicht. Und ich konstruiere, also ich baue mir etwas, was meinem Leben Sinn gibt und das, was mir Halt gibt und gerade auch in Krisenzeiten. Und deswegen, warum sollen wir das, die Religion und die Spiritualität nicht auch mit einbeziehen? Und das fängt an bei meiner persönlichen Haltung und hier nochmal Jörn Heidenreich. Es gibt Leute, die religiös an Gott glauben und sich einer höheren Macht dann entsprechend dem Schöpfer gegenüber verpflichtet fühlen. Und es gibt andere Leute, die sagen, nee, das ist Evolution, und ich muss mir meinen Sinn selber bauen, konstruieren. Und das finde ich wichtig, sich klarzumachen. Und wir leben ja in einer Zeit, wo diese beiden Lager im Grunde stark vertreten sind. Die religiöse Fraktion schwindet, wird kleiner, die säkulare wird größer, und trotzdem Jürgen Straub, selber Agnostiker, hat ein spannendes Buch geschrieben und sagt auch, die säkulare Weltanschauung ist eine Form des Glaubens, unter anderen Prämissen, aber im Grunde müssen beide Positionen stärker in den Dialog treten und sagt, die wichtigste Konfliktlinie verläuft heute nicht mehr zwischen religiös Gläubigen und Ungläubigen, sondern zwischen Menschen, die ihr Weltbild reflektiert und integriert haben, und denen, die totalitär strukturiert sind. Also das heißt, Fanatiker, totalitäre Überzeugungstäter, das ist ein heftiger Begriff, sind gefährlich, weil sie zu Extremen neigen. Und im Gespräch zwischen religiösen und säkularen Positionen kommen wir der Wahrheit näher. Und das, finde ich, gilt auch gerade für die Psychotherapie, weil Religion aus psychotherapeutischer Sicht auf jeden Fall einen Ressourcencharakter hat und Hilfestellungen bietet, weil sie, und das ist der religionswissenschaftliche Fachbegriff, der Kontingenzbewältigung dient. Das heißt, sie, religiöse Praxis, vermittelt mir Hilfestellungen, um mit dem Unverfügbaren und Vorhersehbaren umzugehen. Sie stiftet Sinn und liefert Deutungsmuster für Leid und Tod. Es gibt einen Heilsplan, der mich entspannt, der sagt, nimm dich nicht so wichtig. Es gibt eine höhere Macht, bei der du dich fallen lassen kannst und die für dich sorgt und die dich tröstet und die auch dafür Sorge trägt, dass es mit dieser Welt weitergeht. Durch Gebet und Meditation kann ich getröstet werden, emotionale Stabilität bekommen. Es gibt ein religiöses Coping, die mir hilft, Selbstvertrauen zu generieren und auch Angst abzubauen. Und eine wesentliche Funktion religiöser Zugehörigkeit ist natürlich die soziale Ressource der Gemeinschaft, das Unterstützungsnetzwerk, das gerade in Notlagen mir hilft. Aber es gibt natürlich auch die Schattenseiten, Religion als Troubleshooter. Es gibt ein strafendes Gottesbild. Es gibt das religiöse Traumasyndrom und religiös bedingte Konflikte, die Lehre, der Streit um die wahre Lehre, Exklusivitätsansprüche, Intoleranz, Fanatismus. Also das ist eben beides. Das ist ein riesiger Belastungsfaktor. Es kann zu Radikalisierung, Fundalismus führen. Und die andere Seite ist eben genauso wahr. Schönes Beispiel ist der Freiburger Psychoanalytiker Tillmann Moser, der 76 dieses ganz böse Buch als Anklageschrift gegenüber Gott verfasst hat, wo er Gott beschimpft: Du bist der Ursprung meiner Neurose, ich hasse dich. Er hat 20 Jahre später ein neues Buch geschrieben, neues zum Verhältnis Psychoanalyse, Religion, Gott auf der Couch. Und da sagt er, zwei Dinge haben seine Meinung geändert. Er hat nämlich dann doch einen Kompromiss gefunden zwischen Glück und Elends des Glaubens. Erstens hat er wahrgenommen die vielen empirischen Studien, die eindeutig belegen, dass bestimmte Formen des Glaubens gesundheitsdienlich sind, der Krankheitsbewältigung dienen. Aber vor allen Dingen auch in den vielen therapeutischen Behandlungen hat er Menschen begleitet, die anders als er ein positives, warmherziges, mütterliches Gottesbild verinnerlicht hatten. Also nicht diesen strafenden, strengen Richtergott, der nur zornig wacht, dass ja kein einziges Gebot übergangen wird. Und er sagt, es wäre ein therapeutischer Kunstfehler, wenn ich diese positive Ressource einer liebevollen Gottesbeziehung nicht auch in der Behandlung einer Depression oder Zwangsstörung einbeziehen. Das hat er dann auch gemacht. Also das ist ermutigend und das ist ja weitergegangen. Balboni und andere haben 22 so eine Meta-Analyse gemacht im JAMA Journal. Es ist medizinisch geboten, bei schwerer Krankheit den Glauben mit einzubeziehen. Das ist eins der angesehensten medizinischen Journals in den USA, empirisch belegt durch die Metastudie und jetzt 2025 gerade auch in der Palliativversorgung so ein Umbrella Review, viele tausende Fälle ausgewertet. Spirituelle Interventionen verbessern das Wohlbefinden am Lebensende. Und da gibt es auch in Deutschland mittlerweile interessante Entwicklungen, Palliativmedizin, spirituelle Bedürfnisse. Jetzt in der dritten Auflage der S3-Leitlinie gibt es ein ganzes Kapitel über Spiritualität, weil das eben am Lebensende von Bedeutung ist. Cecil Saunders sprach von spirituellen Schmerzen und stellt die spirituellen Bedürfnisse ins Mittelpunkt. Es gibt nicht nur die körperlichen, seelischen und sozialen Einschränkungen, sondern sie hat dieses Total Pain-Konzept, wo sie sagt, in so einer extremen Krisensituation am Lebensende haben Menschen spirituelle Bedürfnisse, die schmerzhaft sind. Und es ist Aufgabe der Medizin, Schmerzen zu vermeiden, Schmerzen zu lindern. Und deswegen müssen die existenziellen Fragen, die Sinnfrage, Leid, Schuld, Tod, Gerechtigkeit, Wahrheit, diese Fragen müssen behandelt werden. Und das wird in der Palliativmedizin angesehen. In der Gerontologie gibt es nicht nur die klassischen drei, die ich noch vor 30 Jahren im Diplom gelernt habe von Robert Hazlehurst, Successful Aging. Nein, heute spricht man von der Maximierung positiver Spiritualität als einer vierten Säule für gesundes Altwerden. Das ist keine Grafik aus einer theologischen Zeitschrift, sondern aus dem Journal of Gerontology, ne? Also das ist eine Fachzeitschrift für Altersforschung. Meditationsforschung gibt es Meta-Analysen, die auf signifikante Effekte bei Schlafstörungen, bei Stress, Depression und Schmerz hinweisen. In der Psychotherapie gibt es ja die kognitiv-verhaltenstherapeutischen, tiefenpsychologischen, analytischen Verfahren und gibt es Natur- und Geisteswissenschaften. Und jetzt hier Ken Wilber, ein Vertreter der transpersonalen Psychologie, der sagt, alles schön und gut. Er zielt auf das dritte Auge der Erkenntnis. Er sagt, ich kann nicht nur empirisch und narrativ, phänomenologisch mit der Wirklichkeit umgehen. Ich kann kontemplieren. Ich kann mich versinken lassen. Ich kann in der Meditation in einen veränderten Bewusstseinszustand geraten oder mich hineinbegeben, wo ich etwas von der Wirklichkeit mitbekomme, das genauso real ist und das ich aber auch für therapeutische Zwecke verwenden kann. Klaus-Dieter Platsch ist ein Onkologe, der hat in Süddeutschland so ein Ausbildungsinstitut, das nennt er Caring and Healing, also Sorgen und Heilen. Und er sagt, er hat eben auch so einen integrativen Ausbildungsansatz. Er ist Schulmediziner, er ist auch komplementärmedizinisch unterwegs, wo es eben um Beziehung und Interpersonales geht und dann eben auch diese dritte Dimension, eben von Wilber inspiriert, integrale Psychotherapie. Und ich finde es klasse, er nennt das Faktor X. Weil er sagt, ich möchte mich jetzt nicht in diesen interreligiösen Streit einmischen, wer oder was das ist, ob es Gott existiert, ob es vielleicht Allah ist oder es ist eine höhere Macht, die Einfluss hat und die er durch Meditation und kontemplative Verfahren verwendet. Zum Schluss, als Therapeuten sind wir an das Abstinenzgebot gebunden. Wir dürfen keinesfalls die Vertrauensbeziehung, die in der psychotherapeutischen Praxis vorhanden ist, zur Befriedigung eigener Bedürfnisse nutzen. Das könnte ja da heißen, ich habe das Gefühl, mein Glaube ist richtig, der funktioniert für mich und es ist mein Ziel, mein Gegenüber davon zu überzeugen. Also keine Missionierung, das ist völlig klar. Und ich muss trennen zwischen professioneller Hilfe, die evidenzbasierte Methoden anwendet, und meiner persönlichen religiösen, spirituellen Praxis, was meine private Weltanschauung ist, weil sonst kann es wirklich auch berufsrechtliche Probleme geben, das ist relevant und kann sanktioniert werden. Vor allen Dingen ist der Respekt vor dem Glauben des Patienten wichtig. Und es ist, wie gesagt, es ist nicht Thema der therapeutischen Praxis, über religiöse Wahrheit zu urteilen, sondern ich orientiere mich am Glauben meines Gegenübers. Auf der anderen Seite ist Psychotherapie letztlich aus der Seelsorge oder aus den Religionen auch ganz stark erwachsen. Also Psychotherapie hat ja nicht erst mit vor 120 Jahren begonnen, sondern es gibt es in allen Religionen, in allen Klöstern, in allen Kulturen. Und man kann das schön nachverfolgen. Autogenes Training ist eine bewährte Entspannungsmethode, die eigentlich aus der spirituellen Praxis des Hinduismus stammt. Achtsamkeitsverfahren seit 20 Jahren sehr beliebt und sehr wirkungsvoll auch empirisch nachgewiesen, sind eigentlich eine zen-buddhistische Meditationsform. Und die Frage ist natürlich, warum? Was gibt's nicht, was haben wir Christinnen nicht auch, was Ähnliches? Und da gibt's eigentlich seit 10 Jahren, verstärkt in den USA, aber jetzt in den letzten 5 Jahren auch in Deutschland, Vergebungsmanuale, weil verzeihen können, ein Unrecht loszulassen und aus der Opferrolle rauszutreten, hat ein enormes psychohygienisches Potenzial. Und ich glaube, dass das auch in den nächsten Jahren noch zunehmen wird, wo einfach der Nutzen einer ursprünglich christlichen Technik in säkularisierter Form auch allen Menschen zur Verfügung gestellt werden kann und es ihnen dadurch besser geht, weil sie einfach evidenzbasiert Erleichterung erfahren. Der Streit, wie weit eine spirituelle Intervention in einer fachlichen Praxis laufen kann, ist ja schon alt. Vor 15 Jahren schon gab es einen schönen Artikel über die Bedeutung des Gebets. Und das Interessante bei solchen wissenschaftlichen Aufsätzen ist ja manchmal Declaration of Interest. Also muss man irgendwelche wirtschaftlichen Verbindungen offenlegen, ob man irgendwie mit einem Pharmakonzern zusammenarbeitet. Und die haben dann dort gesagt, ja, der Mr. Cook ist eben anglikanischer Priester und Herr Poole ist Humanist bzw. Atheist. Das haben sie von Anfang an festgestellt. Und der Atheist hat gesagt, nein, ein Gebet auf keinen Fall, das geht doch gar nicht. Du kannst nicht gleichzeitig priesterlich in diesem Amt als Kirchenvertreter tätig sein. Das ist eine Grenzüberschreitung. Aber Herr Cook sagt eben, es stärkt die therapeutische Beziehung, wenn man gegenüber weiß, dass ich auch Christ bin. Also jetzt gerade für Christinnen, die da hinkommen. Und wenn jemand damit gute Erfahrungen gemacht hat mit dem Gebet, wieso soll ich das nicht einfach auch zusätzlich anwenden? Und da kommt man natürlich schon auf die Frage, ja, was ist denn Gebet? Und da finde ich, sollte man schon genau hingucken, bittet die Patientin, dass der Therapeut bei seinem Morgengebet für die Behandlung denkt oder soll laut im Therapieraum gebetet werden, gemeinsam. Also da muss genau hingeschaut werden. Wir selber handhaben es so, dass wir es in der Regel nicht machen und sagen, Gebet ist wirkungsvoll, aber es ist keine evidenzbasierte Methode. Und der Nachteil ist natürlich, dass die professionelle Distanz verloren geht und auch die Berufsrolle vermischt, die therapeutische Beziehung sich dadurch verändert. Von daher, gut, und da kommt es dann auch sehr darauf an, was man selber für eine Richtung ist. Das ist vielleicht für tiefenpsychologisch analytisch orientierte Kolleginnen noch mal schwieriger als für Verhaltenstherapeuten. Denn, dass ich sage, ich bin praktizierender Christ und natürlich ist die Gegenwart Gottes für mich eine spürbare Realität. Und wieso sollen wir das nicht auch in den Praxisraum mit reinnehmen? Und wie gesagt, wenn jemand damit gute Erfahrungen gemacht hat in der Vergangenheit, warum soll dann nicht auch im Praxisraum gebetet werden? Aber wir brauchen da noch mehr Forschung, um das auch einzubeziehen. Andere Weltanschauungen sind da offener. In den USA sowieso. Lisa Miller in New York an der Columbia University hat dieses renommierte Handbuch rausgegeben, jetzt in der zweiten Auflage in dieser Handbuchserie. Die macht schon seit vielen Jahren Trainingskurse, spirituelle Wahrnehmung. Im Einleitungskapitel heißt es, spirituelle Wahrnehmung meint die Abstimmung mit einem liebenden und wegweisenden Universum, das uns umgibt, in uns lebt und durch uns wirkt. Das würde ich aus christlicher Sicht so auch unterschreiben. Sie macht das offener und sagt, sie will das auch irgendwie nicht religiös benennen, sondern spirituell offen wahrnehmen und auch interpretationsoffen lassen. Das Bewusstsein existiert noch in einem anderen als materiellen Zustand. Dort findet ein zielgerichteter Prozess statt, der von einer kosmischen Energiequelle gesteuert wird. Ich glaube, dass dieses Buch nicht ins Deutsche übersetzt werden wird, weil kosmische Energiequelle in einem psychologischen Fachbuch, also habe ich in Deutsch noch nicht gefunden. Die Amis sind da entspannter, aber ich finde, es lohnt sich darüber nachzudenken. Trotzdem plädiere ich sehr, sich klarzumachen, was passiert und zu unterscheiden, was ist psychologische Lebenshilfe, die auf rational-wissenschaftlicher Erkenntnis beruht, und was ist spirituelle Lebenshilfe, wo schon ein anderer Bewusstseinszustand eingenommen wird oder zugelassen wird und wo spirituelle Erfahrungen und Deutungen ins Spiel kommen, die sich einer empirischen Kontrolle entziehen. Religionen bieten viele Stärken und Tugenden, kognitive, emotionale, soziale Stärken. Und wenn man das, guckt euch mal diese sechs Qualitäten auf der linken Seite an, wenn es die in Tablettenform gäbe, dieser Pharmakonzern, der hätte doch ausgedient, der könnte doch sofort an die Börse gehen. Aber das gibt's nicht in Tablettenform, sondern das sind Haltungen, die wir einüben können. Da ist unser Wille gefragt, unsere Disziplin. Und ich sage ganz gerne, Spiritualität, da steckt im Begriff Ritual drin. Ja, das ist etymologisch falsch, aber ich kann eine alltägliche religiöse Praxis, rituelle Praxis einüben, um gerade diese Tugenden und Stärken des Glaubens in meinen Alltag einzuüben. Das wird auch schon in Deutschland gemacht. Gut, das ist vielleicht eine randständige Veröffentlichung von diesen beiden Heilpraktikern, was ich traurig finde und aber irgendwie auch symptomatisch. Die haben da buddhistische Psychologie, Schamanismus, die hawaiianische Huna-Lehre und andere spirituelle Wege. Das sind zwei deutsche. Christliche Spiritualität, Gebet, Bibellese. Kein Wort. Schöne Studie zum Schluss aus Potsdam, vor ein paar Wochen veröffentlicht Nina Burau und KollegInnen, die schreibt ihre Doktorarbeit gerade in, macht, hat ihre, fängt jetzt gerade in Dresden die Weiterbildung als Verhaltenstherapeutin an. Sie sagt, Therapeuten, die nicht gelernt haben mit religiösen, spirituellen Fragen umzugehen, tendieren dazu, abwertend und skeptisch zu sein. Und das beeinträchtigt den Therapieerfolg. Das ist eine sehr schöne kleine Studie, die über Mikroaggressionen in der Psychotherapie berichtet hat. Und ich finde es ermutigend, dass jetzt auch säkulare Therapeuten erkennen, Glaube und Religion und Spiritualität sind eine relevante Größe für den Therapieerfolg und müssen angemessen behandelt werden. Zum Beispiel durch die Frage, ist Spiritualität ein Teil der Störung, ein Teil der Lösung oder aber vielleicht auch ein unabhängiger Bereich? Es gibt natürlich eine Zwangsstörung, die mit Religion gar nichts zu tun hat. Es ist grundsätzlich wichtig, eine Anamnese dieses Bereichs zu erheben und die Seelsorge, wenn der Glaube eine Rolle spielt, einzubeziehen. Da gibt es noch viel zu tun. Ich soll die eigenen Voraussetzungen reflektieren und kommunizieren. Das wäre mein Fazit. Den Glauben nicht pathologisieren, aber auch nicht idealisieren. Und kultursensibel das Wertesystems meines Gegenübers explorieren und die Zusammenarbeit mit der Seelsorge fördern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin jetzt etwas über die Zeit, aber ich denke, wir haben jetzt auf jeden Fall noch 20, 25 Minuten für Rückfragen. Und das Handout, schicke ich dem Simon noch zu. Wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, dann kann euch das der Simon gerne zuschicken.